Operation Karriere, der Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur ersten Folge der inzwischen 7. Staffel von Operation Karriere, unserem Karriere-Podcast für Medizinerinnen und Mediziner. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Operation Karriere und Ärztestellen.de und mit dieser Folge ändert sich das Konzept unseres Podcasts ein bisschen. Bisher haben wir ja am Rande unserer Operation Karriere-Kongresse mit Expertinnen und Experten gesprochen. Ab jetzt wandert unser Podcast ins Studio und damit haben wir mehr Zeit für unsere spannenden Themen rund um die ärztliche Karriere, vom Medizinstudium bis zur Chefarztstelle. Den Anfang der neuen Staffel macht das Thema Fachsprachprüfung. Für Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten möchten, ist die deutsche Sprache eine der größten Hürden. Wie lernt man eigentlich am besten Deutsch? Wie gut müssen die Deutschkenntnisse sein und wie läuft die berüchtigte Fachsprachprüfung ab, ohne die man die ärztliche Approbation in Deutschland nicht bekommt? Darüber spricht in dieser Folge Ina-Marie Kötz. Sie ist Sprachlehrerin und als Leitung der MIKOS Academy der Sprachschule in Lingua in Osnabrück auch Expertin für die ärztliche Fachsprachprüfung. Im September 2025 war sie schon mal als Referentin in unserem Webinar zum Berufseinstieg für Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland zu Gast. Den Link zur Aufzeichnung teile ich auch gern nochmal in den Shownotes zusammen mit ein paar anderen hilfreichen Links zum Thema. Sowohl im Podcast als auch im Webinar gibt Ina-Marie Kötz hilfreiche Tipps, wie Ärztinnen und Ärzten das Deutschlernen am besten gelingt.
Operation Karriere – das Interview.
Dann freue ich mich, dass Sie bei uns im Podcast heute sind, Frau Kötz. Wer unser letztes Webinar gesehen hat zum Thema Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, der kennt Sie schon. Aber ich freue mich, dass Sie jetzt auch noch mal einzeln hier sind in unserem Podcast und wir noch mal in Ruhe sprechen können über das Thema Sprachenlernen, Deutschlernen für Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland. Wie ist denn das? Man braucht ja gute Deutschkenntnisse, wenn man als Arzt oder Ärztin in Deutschland arbeiten möchte. Also erstmal natürlich, um hier zu leben, um hier zurechtzukommen. Aber es gibt auch formale rechtliche Vorgaben. Wie sieht's da aus?
Genau, also man braucht ja, um in Deutschland als Arzt oder Ärztin arbeiten zu können, eine Berufserlaubnis oder eine Approbation. Und die Berufserlaubnis ist so der erste Schritt. Und die erhält man, wenn man ein gutes Sprachniveau hat, so ein, ja, wir sagen ein C1-Sprachniveau. Das heißt, man muss schon sehr fließend Deutsch sprechen können und das auch noch im Fachkontext, also mit in medizinischer Fachsprache. Genau, das ist halt sehr wichtig in diesem Bereich.
Was ist denn da der Unterschied? Also normale deutsche Alltagssprache ist das, was wir jeden Tag sprechen, das ist klar. Aber wie unterscheidet sich das von medizinischer Fachsprache?
Ja, genau, die Alltagssprache ist halt die, die man auf der Straße hört. Das ist die Umgangssprache. Das ist auch gar nicht so ein hohes Sprachniveau unbedingt. Im Umgang mit Patienten ist es so, dass die Umgangssprache, ich würde mal sagen, etwas ausführlicher ist und eine Sprache frei von Fachbegriffen. Also man spricht so mit den Patienten zum Beispiel nicht von einer Appendizitis, sondern von einer Blinddarmentzündung. Und das heißt, man versucht wirklich immer möglichst die ganzen Fachbegriffe zu vermeiden, weil es auch sehr verunsichernd ist oft für die Patienten. Und im Umgang mit Patienten oder im Gespräch mit Patienten braucht es auch häufig mehr Erklärungen. Also wenn der Patient mal Nachfragen hat, warum habe ich diese Bauchschmerzen, woher kommt das denn? Es braucht viel mehr Vokabular, als wenn man in der Fachsprache kommuniziert. Fachsprache ist sehr klar, sehr direkt, sehr kurz und knapp. Wenn jemand zum Beispiel von Arthrose spricht, oder sagen wir noch spezieller, Gonarthrose, Arthrose im Kniegelenk, dann weiß der Patient erstmal gar nichts damit anzufangen. Man müsste dem Patienten das mit einem viel größeren Wortschatz erklären. Dabei handelt es sich um einen Gelenkverschleiß im Kniegelenk und da ist der Knorpel verschlissen und so weiter. Ja? In der Fachsprache, die Kollegen untereinander sprechen einfach von Gonarthrose. Punkt. Jeder weiß Bescheid. Und da braucht es natürlich etwas mehr Wortschatz dann in der medizinischen Alltagssprache sozusagen, Umgangssprache mit Patientinnen und Patienten.
Das heißt im Grunde, wenn man hier arbeiten möchte, man muss beides können, oder? Man muss ja auf der einen Seite mit den Patientinnen und Patienten sprechen, wie Sie es jetzt eben umrissen haben, in einer Sprache, die für die verständlich ist, und gleichzeitig diese wissenschaftliche, ärztliche, medizinische Sprache unter Kolleginnen und Kollegen. Also das ist ja nochmal eine besondere Anforderung an die Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, dass sie im Grunde diese zwei Varianten von Deutsch lernen müssen. Wie erleben Sie das? Ist das für die Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland eine besondere Herausforderung? Das ist ja jetzt nicht der normale Deutschkurs, den man bei der Volkshochschule besucht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich nochmal eine besondere Herausforderung. Eigentlich lernen die Ärztinnen und Ärzte nochmal zwei neue Sprachen. Die Umgangssprache und die Fachsprache. Und das sind wirklich zwei Welten. Die Ärzte aus Lateinamerika zum Beispiel haben es deutlich einfacher. Wir haben viele medizinische Begriffe aus dem Lateinischen, aber auch aus dem Griechischen übernommen. Aber viele finden in der lateinischen Sprache statt. Und da haben es natürlich einige Sprachgruppen deutlich einfacher als zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte aus arabisch sprechenden Ländern. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber grundsätzlich, klar, es ist eine große Herausforderung, zwei Sprachen zu lernen. Einmal die Alltagssprache und dann wieder die medizinische Fachsprache.
Lassen Sie uns erstmal bei der Alltagssprache bleiben. Was kann man denn tun, um möglichst schnell so ein alltagstaugliches Deutsch zu lernen?
Ja, also wie der Begriff schon sagt, man muss am besten in den Alltag eintauchen. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel berufstätig ist oder wenn man einem Arbeitsverhältnis nachgeht und vielleicht sogar auch in dem Bereich, wenn man noch keine Berufserlaubnis oder Approbation als Arzt oder Ärztin hat, könnte man vielleicht als Pflegehilfskraft oder als Hilfskraft in einem Krankenhaus arbeiten. Oder man könnte auch ganz andere Jobs annehmen, einfach um unter die Menschen zu kommen, um zu hören, um zu sprechen. Dann ist es auch immer ganz hilfreich, finde ich, Podcasts natürlich zu hören, auch zu ganz verschiedenen Themen. Jedes Thema hat natürlich seinen eigenen Wortschatz, aber auch Filme, Serien sich anzuschauen. Ganz wichtig ist es, offen zu sein für Gespräche, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und keine Angst vor Fehlern zu haben. Also das ist die größte Bremse, wenn man dann nicht überlegt, oh, ist dies richtig, ist das richtig. Einfach sprechen und learning by doing, einfach durch das Sprechen wird man besser. Und viel auch einfach auch hören, ne? Zuhören, vielleicht auch nochmal notieren, was habe ich vielleicht nicht verstanden, nachfragen, sich Rückmeldungen holen. So kann man auf jeden Fall die Alltagssprache verbessern.
Wie kann man denn konkret die Aussprache verbessern? Also je nachdem, aus welcher Sprache man kommt, sind das ja auch ungewohnte Laute in der deutschen Sprache, die manchen Leuten schwer über die Lippen kommen. Was kann man tun, dass das auch tatsächlich ein Deutsch wird, was andere verstehen können?
Ja, also grundsätzlich finde ich die Aussprache sehr, sehr wichtig. Eine gute Aussprache zeigt auch immer eine gewisse Sprachkompetenz. Manchmal wird derjenige mit einer besseren Aussprache als besser bewertet, auch wenn vielleicht die Grammatik oder das Vokabular gar nicht so vielfältig ist oder gar nicht so korrekt ist. Mit einer guten Aussprache wird man als viel sprachkompetenter wahrgenommen. Und das ist schon mal so ein kleiner Tipp am Anfang. Dann natürlich ganz viel übers Hören läuft das. Wer gut hören kann, wer Sprache gut die Laute verstehen kann, kann sie auch gut reproduzieren. Also da nochmal mein Tipp, ganz genau darauf achten, wie sind die Laute. Man kann sich selbst aufnehmen, man kann es selbst dann immer abspielen, nur nochmal hören, wie höre ich mich wirklich an, weil so eine Aufnahme klingt doch immer ganz anders, als wenn man sich sprechen hört. Dann ist es nochmal ganz wichtig, nicht nur die einzelnen Laute zu beachten, sondern das, was viele vernachlässigen, ist die Sprachmelodie. Jede Sprache hat eine eigene Melodie. In der deutschen Sprache geht die Melodie immer am Ende des Satzes nach unten. Bei einer Frage geht die Melodie nach oben. Das ist nicht in jeder Sprache so. Und wenn man schon diese Feinheiten beachtet, dann kann man auch ganz viele Missverständnisse vermeiden. Ja, häufig wird mir eine Frage gestellt, aber mit einer anderen Betonung, sodass ich das gar nicht als Frage wahrnehme. Also diese Sprachmelodie ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen da vielleicht auch wirklich nochmal drauf achten. Man kann auch einen Text nehmen und einfach nur mal auf die Melodie achten und sich dann markieren, wo geht die Stimme nach oben, wo geht die Stimme nach unten, wo liegt die Betonung, was wird hervorgehoben. Und da macht man sehr schnelle Fortschritte dann auch. Wie gesagt, dadurch wird man auch als sehr viel kompetenter, sehr schnell wahrgenommen.
Das ist ein super Tipp. Wie sieht das aus? Jetzt gibt es ja Menschen, die planen schon von längerer Hand, dass sie eines Tages nach Deutschland ziehen und hier arbeiten möchten als Ärztin oder Ärzte. Was raten Sie denn? Ist es geschickt, dann schon in dem Heimatland mit dem Deutschlernen anzufangen? Oder ist es einfacher, wenn man schon hier ist und dann tatsächlich so im Alltag mit Menschen kommunizieren kann?
Ja, Also ganz klar, es ist wichtig, dass man schon im Heimatland zumindest ein Grundverständnis für die Sprache entwickelt, am besten sogar ein B1-Niveau hat. Weil das ist oft so ein Irrglaube, dass wenn man in dem Zielland ist oder in diesem Land sich befindet, in dem man gerne arbeiten möchte, dass man da automatisch die Sprache lernt, nur weil man sich mit diesen Menschen umgibt oder weil man sich in diesem Kontext bewegt. Das stimmt nicht. Es ist trotzdem, auch wenn man in dem Land ist, muss man sehr aktiv lernen. Und man macht sehr viel schneller Fortschritte, wenn man schon gute Grundlagen hat und nicht im Zielland, in diesem Fall, wenn man in Deutschland ist und dann erstmal bei Null anfängt und die Grammatik lernt. Das sind einfach ganz klare Muster, Redemittel, die kann man schon im Heimatland lernen, dass man die hier anwenden kann und quasi in Deutschland dann nur noch ja den Feinschliff sozusagen macht. Ne? Dann nochmal den Wortschatz, die Umgangssprache oder auch die Fachsprache dann lernt.
Jetzt ist ja die Fachsprachprüfung speziell für Ärztinnen und Ärzte nochmal eine besondere Hürde, also was sie vielleicht auch unterscheidet von Menschen, die in anderen Berufen arbeiten möchten. Was ist das genau für eine Prüfung und wie ist sie aufgebaut? Was wird da geprüft?
Ja, die Fachsprachprüfung ist tatsächlich eine nicht ganz einfache Prüfung. Also sie ist schon eine Herausforderung für viele Ärztinnen und Ärzte, wird auch oft unterschätzt. Man muss sagen, es ist eine reine Sprachprüfung. Es werden keine medizinischen Kenntnisse geprüft, aber man muss natürlich medizinische Kenntnisse haben, weil man sich nicht übers Wetter unterhalten kann. Man braucht natürlich Grundlagen von Medizin, müssen natürlich vorhanden sein. Es wird geprüft, dass Sprachniveau C1 im medizinischen Kontext, also medizinische Fachsprache, aber auch medizinische Umgangssprache. Das heißt, ich muss nachweisen können, dass ich sowohl mit Patienten kommunizieren kann. Ein Anamnesegespräch führt man mit Patienten durch. Und dann wird danach ein sogenanntes Arzt-Arzt-Gespräch durchgeführt. Das heißt, man stellt den Patienten vor, dann in der Fachsprache mit medizinischem Hintergrund. Man sagt dann, der Patient klagt über Cephalgie zum Beispiel, wenn der Patient vorher gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen. Und so kann man dann zeigen, dass man quasi die Patientensprache in die Fachsprache übersetzen kann. Gleichzeitig zeigt man aber auch, dass man den Patienten verstanden hat. Ja, man zeigt, dass alle Informationen auch wirklich angekommen sind. Das ist quasi ein Test Hörverstehen. Und im Anschluss dokumentiert man dann, was man gehört hat. Auch da wieder kann man nachweisen und zeigen, habe ich alles wirklich auch verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich zum Beispiel auch Zahlen verstanden oder Namen? Habe ich den Namen richtig buchstabiert? Das ist natürlich ganz wichtig, ob man Herrn Meier mit I oder Herrn Meier mit Y operiert und den Blinddarm entfernt. Ne? Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die oft auch unterschätzt werden, so Hörverstehen. Wenn die Prüfung nicht bestanden wird, ist es häufig so, dass es am Hörverstehen gelegen hat. Dass viele denken, ach, ich habe alles verstanden oder ich verstehe alles, aber in der Dokumentation zeigt sich dann doch, da fehlen einige Informationen. Und ganz wichtig ist auch, dass man zeigen kann, dass man empathisch mit den Patienten kommunizieren kann, dass man auf die Aussagen der Patienten reagiert. Der Patient sagt zum Beispiel, ich habe letzte Woche meinen Freund verloren, zum Beispiel, mein Freund ist verstorben. Dass man dann nicht sagt, okay, und was haben Sie sonst, andere Vorerkrankungen zum Beispiel? Ja, sondern dass der Ball hin und her geworfen wird, dass man darauf eingeht, dass man empathisch reagiert, dass man vielleicht auch mal sagt, okay, das ist natürlich nicht ganz einfach mit so einer Erkrankung, wenn Sie Arthrose haben, oder nicht Arthrose, jetzt mache ich auch schon den Fehler, wenn Sie Gelenkverschleiß haben, das ist sicherlich schmerzhaft, da ist Ihr Alltag bestimmt nicht so einfach. Ja, dass man solche Dinge einfach widerspiegeln kann, das ist sehr, sehr wichtig. Und nicht nur die Anamnesefragen auswendig lernt, sondern dass man frei und flexibel kommunizieren kann.
Und eben auch so ein bisschen Empathie rüberbringen kann. Ne? Also das ist ja vielleicht auch noch was, da kommen wir jetzt eher so in den kulturellen Bereich, da gehen ja wahrscheinlich unterschiedliche Kulturen auch unterschiedlich damit um. Also das ragt jetzt ein bisschen über das reine Sprachenlernen hinaus, aber wie ist denn das? Man muss ja auch lernen, wie wird sowas in Deutschland gehandhabt? Also ist es überhaupt angemessen, über solche emotionalen Themen zu sprechen, wenn es vielleicht in meiner Kultur anders ist? Wie erfahren Sie das?
Also das wird schon auch in unseren Kursen mit thematisiert, dass wir so kulturelle Unterschiede uns anschauen, betrachten und dann auch ganz klar kommunizieren, zum Beispiel, wie gehen wir damit um, auch Diagnosen zu vermitteln. In anderen Ländern, wo Religion noch eine viel größere Rolle spielt, einen höheren Stellenwert hat, da wird es häufig gar nicht so sehr, wenn jemand eine Krebserkrankung hat, da ist es gar nicht unbedingt klar, dass man direkt sagt, die haben diese Erkrankung. Ja, das ist von Patienten oftmals gar nicht so sehr gewünscht, weil sie auch einfach ja durch ihren religiösen Hintergrund vielleicht eine andere Idee davon haben, was Schicksal ist oder was Gott gewollt ist zum Beispiel. Und wir sind hier in Deutschland sehr viel rationaler. Ja, wir wollen wissen, was mit uns passiert. Wir wollen wissen, wie die Behandlung ist. Und das müssen wir auch den Ärztinnen und Ärzten vermitteln, dass hier einfach ein anderer Anspruch oder ein anderer Wunsch ist vom Patienten. Wir brauchen Klarheit. Und das ist in anderen Kulturen oft anders. Und auch, dass wir sehr viel offener und freier umgehen mit emotionalen Dingen, dass es durchaus angesprochen wird. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Kulturen auch so ist, aber in denen es halt nicht so ist, besprechen wir das natürlich auch. Und es ist auch wichtig, dass man darauf eingeht. Wir haben halt ein ganzheitliches Konzept und da spielt natürlich auch die emotionale Seite eine ganz wichtige Rolle und hat Einfluss auf viele Erkrankungen. Das ist unsere Denkweise. Ja, er hat recht, wir wissen es nicht, aber so ist die Idee, die wir hier vertreten und so gehen wir damit um.
Sowas wie richtig oder falsch gibt's in dem Zusammenhang ja wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Das ist einfach, wie ist man es gewohnt? Wie ist es Teil der Kultur? Zeigen wir Emotionen oder ist es uns wichtig, dass wir immer rational sind oder sowas, ne? Das ist dann auch sowas, das muss man dann vielleicht auch lernen, also wie das so ist.
Genau. Richtig, dabei geht es gar nicht um richtig oder falsch, sondern da geht es einfach darum, wie handhaben wir es hier, wie sind die Patienten es gewohnt und man kann über alles ja sprechen und diskutieren und immer, es ist immer auch individuell, was möchte der Patient, dass man da auch abfragt, wie viel Informationen möchten sie, was brauchen sie, was wissen sie vielleicht schon vorher. Ja?
Richtig spannend wird es dann, wenn die Patienten auch aus einem anderen Kulturkreis kommen und man als ausländischer Arzt ausländische Patienten behandelt, die aber aus einer anderen Kultur kommen zum Beispiel. Und dann wird es doch ein bisschen unübersichtlich.
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Auch die ausländischen Ärzte müssen interkulturelles Denken entwickeln und müssen da natürlich auch offen sein dafür, für andere Kulturen. Und klar, werden sie natürlich auch mit konfrontiert.
Das war jetzt alles ganz, ganz spannend und wir sind ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Weg, wo wir ja über die Fachsprachprüfung sprechen wollen. Ich führe uns langsam mal wieder dahin zurück. Sie haben jetzt schon gesagt, wozu ist die Fachsprachprüfung da? Was soll man da beweisen? Wie ist die aufgebaut? Vielleicht einfach mal das Formale. Bei wem muss ich mich denn dafür anmelden und wer ist dafür zuständig, diese Prüfung abzunehmen, durchzuführen?
Ja, das sind in der Regel die Ärztekammern der Länder. Das ist die Ärztekammer an dem Ort, wo derjenige wohnt. An dem Wohnort oder in dem Land gibt es eine Ärztekammer. Da gibt es auf den Internetseiten ganz viele Informationen und Antragsformulare. Die lädt man sich runter, die füllt man aus und reicht die Unterlagen ein. Wie man braucht ein abgeschlossenes Medizinstudium, Diplomurkunden, sämtliche Nachweise, Sprachzertifikate müssen erbracht werden, also ein B2-Zertifikat. Und dann werden die Unterlagen von der Ärztekammer geprüft. Und wenn die soweit in Ordnung sind, bekommt man einen Termin zur Fachsprachprüfung.
Und wenn man dann bestanden hat, dann ist man schon einen wesentlichen Schritt weiter auf dem Weg zur Approbation, nehme ich an.
Ja, genau. Das ist für die meisten der große Schritt. Das ist die Eintrittskarte im Prinzip in das Leben als Arzt oder Ärztin in Deutschland. Also die Berufserlaubnis erhält man dann. Man ist dann noch kein approbierter Arzt oder approbierte Ärztin. Das heißt, man bekommt einen sogenannten Arzthilfsstatus. Also man bekommt Unterstützung noch von anderen Ärzten. Aber man darf schon mal praktizieren für 2 Jahre in der Regel. Genau, dann hat man Zeit, 2 Jahre lang sich auf die Kenntnisprüfung vorzubereiten, wenn man nicht aus einem EU-Land kommt. Das muss ich immer unterscheiden. Ich habe überwiegend Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten aus dem nicht-europäischen Ausland. Die machen dann eine sogenannte Kenntnisprüfung. Aber diejenigen, die aus der EU kommen, dürfen mit der Fachsprachprüfung, können sie direkt ihre Approbation erhalten. Können ihren Arbeitspass in Deutschland frei wählen.
Wir hoffen natürlich für alle, die zu dieser Prüfung sich anmelden, dass es genau so läuft, wie Sie es eben gesagt haben. Aber es ist nicht immer so. Also, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wie viele von den Prüflingen fallen durch? Und was passiert, wenn man durchfällt?
Genau, bei der Fachsprachprüfung ist die Durchfallquote höher als bei der Kenntnisprüfung. Ganz aktuelle Zahlen habe ich jetzt nicht, es variiert auch immer ein bisschen. Aber durchaus kann man sagen, so 50% fallen schon beim ersten Versuch durch. Das ist eine ganze Menge. Wenn man durchgefallen ist, kein Problem. Kein Problem in dem Sinne, es kostet natürlich. Ne? Die Prüfungsgebühren müssen finanziert werden. Das ist natürlich für manche schon auch ein Problem. In Deutschland gibt es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was teilweise auch die Kosten übernimmt und auch Vorbereitungskurse finanziert. Oder auch die Jobcenter übernehmen teilweise die Kosten für die Prüfung. Ansonsten ist es recht einfach, anders als bei der Kenntnisprüfung. Man kann die Fachsprachprüfung beliebig oft wiederholen. Ich kenne Personen, beim 5. Mal haben sie bestanden. Und das ist natürlich sehr frustrierend und hart. Oder kann so sein, kann frustrierend sein. Aber letztendlich auch eine Entlastung, dass man häufiger antreten darf. Anders als bei der Kenntnisprüfung.
Wenn Menschen durchfallen, was sind meistens so aus Ihrer Erfahrung die Schwierigkeiten? Also woran scheitern die?
Die scheitern in der Regel, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, was unterschätzt wird, ist das Hörverstehen. Sie haben das Gefühl, sie verstehen alles. Und in der Dokumentation zeigt sich dann, oder in der Patientenvorstellung zeigt sich dann, nee, es wurde doch noch nicht alles verstanden. Oder man fokussiert sich zu sehr auf das Anamnesegespräch. Häufig wird es die Fachsprachprüfung auf das Anamnesegespräch reduziert. Man einfach denkt, ich führe ein Gespräch mit Patienten durch und dann kann ich das. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der einfachste Teil der Fachsprachprüfung. Man kann nämlich die ganzen Fragen einfach auswendig lernen. Ja, wo tut's weh? Warum tut's weh? Seit wann haben Sie das? Haben Sie Vorerkrankungen? Das ist eine reine Fleißarbeit. Das Schwierige ist dann, auf offene Fragen zu reagieren. Ja, was glauben Sie denn, warum hat der Patient diese Kopfschmerzen schon? Was könnte dazu geführt haben? Können Sie mal ein paar Ursachen nennen? Ohne jetzt in die medizinische Tiefe zu gehen, aber das ist so oberflächlich, das müsste jeder beantworten können. Da geht es auch wirklich nur darum zu gucken, wie kann jemand auf offene Fragen reagieren? Oder auch, warum einige durchfallen ist, wenn sie nicht empathisch reagieren können oder überhaupt auf Patienten reagieren können, ne? Sondern so schematisch von einer Frage zur anderen kommen, weil sie es so auswendig gelernt haben. Zusammenfassend, es braucht Flexibilität in der Sprache und nicht nur auswendig Gelerntes, was man dann reproduziert.
Sprechen wir mal über die Vorbereitung. Also das ist ja wirklich eine wichtige, anspruchsvolle Prüfung. Wie bereitet man sich darauf richtig vor?
Genau, also wichtig ist erstmal, dass man ein grundsolides B2, allgemeinsprachliches B2-Niveau hat. Und dann ist es so, also wir bieten ja selbst auch Kurse an zur Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung. Und dann geht es darum, wirklich zu unterscheiden, was ist die Fachsprache, was ist die Patientensprache. Und da die ganz verschiedenen Fachbereiche auch durchzugehen und zu schauen, wie mache ich ein Aufklärungsgespräch, wie erkläre ich Erkrankungen, wie funktioniert eine Übergabe. Also im Prinzip alle Bereiche, die in der Klinik auftauchen können oder im medizinischen Alltag, die werden mit Redemitteln und mit vielen Formulierungshilfen geübt, probiert. Und es braucht einfach auch ganz viel eigenständige Sprachpraxis oder Sprechpraxis. Man muss viel selber auch üben, das Gelernte anwenden. Ja, so kann man sich Schritt für Schritt verbessern und auch vielleicht Dokumentationen üben wir, ne, mit den Ärztinnen und Ärzten. Es gibt ganz klare sprachliche Formulierungen und Redemittel, die dann angewendet werden. Da ist wenig Kreativität erforderlich, sondern es sind ganz formale Regeln einfach zu lernen und einzuhalten.
Was denken Sie ungefähr? Es ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich von dem Vorwissen, was man schon hat. Wie viel Zeit sollte man investieren für diese Prüfungsvorbereitung?
Ja, hängt natürlich einmal von dem Sprachtalent ab und wie man schon vorher sich vorbereitet hat. Aber wenn man schon ein gutes B2-Niveau hat, kann man sich letztendlich einfach auf die Prüfung konzentrieren. Und da kann man mit 3 bis 6 Monaten schon gute Fortschritte machen und durchaus auch das Prüfungsziel erreichen. Wenn man 3 bis 6 Monate intensiv trainiert, vielleicht auch nochmal in einem medizinischen Kontext arbeitet und Kontakte hat. Und wichtig ist, wirklich so in die Sprache einzutauchen. Podcast hören, sprechen, hören, lesen, alles, was damit zu tun hat, dann macht man schon in 3 bis 6 Monaten gute Fortschritte und kann das Ziel erreichen.
Wie sieht's mit Lerngruppen aus? Wenn man zum Beispiel andere Ärztinnen und Ärzte hat, die in einer ähnlichen Situation ist, kann das eine Unterstützung sein oder ist es besser, jeder konzentriert sich auf seine eigene Prüfung und auf sein eigenes Sprachlernen?
Auch wieder ganz individuell. Manche können besser einfach für sich lernen. Ich finde es aber trotzdem immer wichtig, auch sich Rückmeldungen von anderen zu holen und vor allen Dingen sich auch zu motivieren. Ich glaube, das ist der größte Faktor, weil das kann schon mal sehr, sehr ermüdend sein und auch frustrierend sein, wenn man sich lange mit der Sprache beschäftigen muss und man weiß gar nicht, ne, bin ich jetzt richtig hier auf dem richtigen Weg oder nicht? Und wenn man sich da mit anderen austauschen kann, die vielleicht auch schon mal durch die Prüfung gefallen sind, die können sehr viel auch vermitteln und Unterstützung geben und erklären, woran es gelegen hat und ne, wie so eine Prüfung abläuft, auch Druck rausnehmen. Also ich finde den Austausch immer sehr, sehr hilfreich.
Stichwort Motivation, das ist, haben Sie ja eben schon angesprochen. Jetzt sind ja auch nicht alle gleich sprachbegabt, sondern manchen fällt das sehr schwer. Und das ist einfach etwas, was man tun muss, damit man dann in Deutschland arbeiten kann. Was haben Sie da für Tipps, dass man wirklich motiviert bleibt und es durchzieht und eben nicht so frustriert ist, dass man am Ende daran scheitert, insgesamt mit dieser Vorstellung, ich möchte als Arzt oder Ärztin in Deutschland arbeiten?
Also ich habe da vielleicht so ein bisschen meine eigene Meinung. Sagen wir mal so, Erfolgserlebnisse sollte man sich immer wieder bewusst machen. Vielleicht mal alte Aufnahmen anhören, wo man was aufgesprochen hat, im Gegensatz dazu, wie sich's jetzt anhört. Oder vielleicht auch nochmal eine Serie anschauen, die man vielleicht vor einem halben Jahr gesehen hat, die man noch nicht verstanden hat. Aber plötzlich merkt man, oh, geht doch. Oder auch einen Podcast nochmal neu hören und dann vielleicht diese Unterschiede wahrnehmen. Gleichzeitig bin ich aber der Überzeugung, dass man, auch wenn die Motivation mal nicht da ist, man trotzdem weitermachen kann. Viele warten auf die Motivation und sagen, ich kann jetzt nicht lernen, ich bin nicht motiviert. Und meine Idee ist immer trotzdem, man kann es trotzdem und es funktioniert. Und oft kommt die Motivation dann beim Tun, wenn sich Erfolgserlebnisse wieder einstellen. Also großer Tipp, nicht auf die Motivation warten und dann anfangen, sondern anfangen. Ein bisschen Zähne zusammenbeißen darf man auch mal und am besten mit einer klaren Struktur, vielleicht einen Lernplan machen, das ist auch nochmal ganz wichtig. Sich überlegen, was möchte ich heute lernen, was muss ich verbessern, das Ganze so ein bisschen analytisch zu betrachten und sich vielleicht auch nochmal Rückmeldung zu holen und dann auch mal wieder sich Pausen zu nehmen, vielleicht Rückmeldung von anderen zu holen, die wissen, ne, wie man vielleicht vorher gesprochen hat und wie es jetzt geht, genau.
Und die Erfolge dann auch selbst wahrzunehmen.
Erfolge wahrnehmen ist das Wichtigste überhaupt, ja.
Sie sind ja selbst Expertin für die Fachsprachprüfung und Sprachlehrerin, konkret für die Ärztinnen und Ärzte. Was bieten Sie denn für Kurse an und wie kann man sich da auch anmelden?
Genau, wir bei der MIKOS Academy bieten wir Kurse speziell zur Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung an. Wir haben Online-Kurse und Präsenzkurse. Kann sich jeder dann aussuchen, je nachdem. Ne? Manche sind auch noch im Ausland und besuchen von da aus den Kurs. Wobei die Kurse in der Regel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert werden. Das heißt, sie sind kostenfrei für die Teilnehmenden. Dauern in der Regel 4 bis 6 Monate. Aktuell haben wir 6 Monatskurse. Und das ist eigentlich auch ein guter Zeitraum. Finden in der Regel vormittags oder abends statt. Und in diesen Kursen bereiten wir dann nicht nur auf die Fachsprachprüfung vor, aber das ist ein Schwerpunkt. Aber wir möchten einfach, dass die Teilnehmenden das Gesamtpaket mitbekommen, dass sie eben alle Bereiche des klinischen Alltags kennenlernen, sich ausdrücken können. Und dadurch hat man automatisch auch schon eine gute Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung, wobei wir aber auch ganz explizit dann Prüfungsvorbereitung machen und auf das Anamnesegespräch vorbereiten mit Fallsimulationen und Aufklärungsgespräche durchführen und alle möglichen Themengebiete, Fachsprache zum Beispiel aus der Gastroenterologie, aus der Neurologie, Fachgespräche wie über das Thema Unfall zum Beispiel, was für viele eine Herausforderung ist. Alle Sprachlehrkräfte bei uns haben eine spezielle Ausbildung für medizinisches Deutsch. Da finden dann diese Kurse, wie gesagt, online oder Präsenz statt. Und dann gibt es noch einen Kurs speziell von mir, von meiner Plattform. Perfect German heißt die. Über Instagram bin ich auch vertreten. Und ich biete einen Selbstlernkurs an. Das ist ein Kurs, der letztendlich eine reine Prüfungsvorbereitung ist. Also es kann man als Ergänzung zu dem Kurs der Mikros Academy sehen oder aber auch für diejenigen, die schon sehr fit sind oder vielleicht auch einmal die Prüfung vielleicht nicht bestanden haben und jetzt nochmal ganz viele Prüfungstipps brauchen, Redemittel brauchen und schauen, warum bin ich vielleicht durchgefallen, und finden da auch ganz viel Unterstützung durch ganz gezielte Übungen, die nur auf die Prüfung vorbereitet sind. Also es ist ein rein fokussierter Prüfungsvorbereitungskurs. Und für diesen Kurs gibt es dann im Rahmen des Podcasts jetzt hier auch einen Rabattcode.
Der kommt in die Shownotes, genau. Also den Rabattcode stelle ich gern in die Shownotes ein, dass jeder, der daran Interesse hat, das auch darüber nutzen kann. Als letzte Frage noch, haben Sie denn noch generelle Tipps? Also wenn jemand kommt und hat jetzt das alles vor sich und das ist irgendwie ein bisschen überwältigend vielleicht auch, dieses ganze große Angehen, jetzt Deutsch auf diesem Niveau lernen zu müssen. Was geben Sie denen mit auf den Weg?
Auf jeden Fall würde ich sagen, niemals alleine diesen Weg gehen. Also immer sich Unterstützung holen. Das kann professionelle Unterstützung sein in einem Sprachkurs, durch Tutoren. Aber auch, es gibt so viele Communities mittlerweile, die sich austauschen. Personen, die das Ganze schon durchlebt haben. Das finde ich ganz wichtig. Und sich bewusst machen, dass es ein schwieriger Weg ist, der vielleicht nicht immer ganz, ganz glatt läuft. Sich davon nicht beeindrucken lassen. Es gibt viele bürokratische Hürden. Die Sprache ist nicht einfach zu lernen. Also man darf, egal wo man steht, man darf auch immer wieder mal sehr stolz auf sich sein, dass man den Weg bis dahin auch schon geschafft hat. Das finde ich ganz, ja, ganz wichtig. Die Sprache ist nicht einfach, der Weg ist nicht einfach, die Kultur ist eine andere. Und da darf man sich immer mal wieder auf die Schulter klopfen, dass man schon ein ganzes Stückchen weit gekommen ist. Und das Ziel kann man auch erreichen. Das ist jetzt nichts, wo man sich sagt, oh Gott, das schaffe ich niemals. Das ist wichtig.
Vielen lieben Dank, Frau Kötz, für diese hilfreichen Informationen und Tipps. In den Shownotes gibt's jetzt noch viele Links zu hilfreichen Materialien rund um das Deutschlernen und die Fachsprachprüfung. Und wer den Kurs zur Fachsprachprüfung von Frau Kötz über perfectgerman.de besuchen möchte, für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts gibt's dazu exklusiv 50% Rabatt mit dem Rabattcode KARRIERE50. Der steht dann auch nochmal in den Shownotes. Und bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über Mail. Die Adresse ist service@operation-karriere.de.